Ja, vielen Dank, Joachim, für die einleitenden Verse aus Markus 8. Zu Johannes dem Täufer, um ihn soll es heute Morgen auch gehen, vor allem um diesen einen Vers auch. Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. So haben wir es gerade gehört in Vers 7. Das war quasi ein Statement, was Johannes der Täufer über sich selber sagt. Und wenn wir in das Leben von diesem Mann hineinschauen, dann sehen wir, wie sich dieser Satz in seinem Dienst, in seinem Alltag, in seinem Leben widerspiegelt, wiederfindet. Jesus groß zu machen und sich selber gering zu achten, genau das war der Lebensstil von Johannes dem Täufer. Denn er wusste, dass seine Aufgabe nicht darin bestand, wie Joachim vorher schon schön zusammengefasst hat, nicht Nachfolger hinter sich zu scharen, Leute auf seine Seite zu ziehen, sondern er wollte auf den Messias hinweisen, den Größeren, der nach ihm kommt. Und diesen Auftrag hat er in großer Gewissenhaftigkeit, in großer Treue ausgeführt. Seinen Meister, den durfte er selber ankündigen. Und den hielt er auch in ganz besonderen Ehren. Er verehrte ihn als den Gesalbten des Herrn. Und er stand daher gar nicht in der Versuchung, dass er die Ehre auf seine Seite zog. Daher verkündete er immer nur voll Freude über Jesus. Und wir kennen deshalb auch diesen Vers von ihm aus Johannes 3, Vers 13, auch den haben wir schon gehört, er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Und das sagt sich so leicht. Diese Worte der Selbsterniedrigung, aber ich glaube, für Johannes war es keine Floskel. Nicht einfach nur so dahergesagt, weil es gut klingt, sondern mit dieser Einstellung lebte er wirklich Tag für Tag. Und deshalb konnte er sagen, was wir hier gerade in Vers 7 gelesen haben, ich bin nicht würdig, den Sandalen, den Schuhriemen dieses großen Meisters zu lösen. Interessanterweise finden wir genau diesen Satz in allen vier Evangelien. Sogar in der Apostelgeschichte taucht er nochmal auf. Also es muss eine ganz gewaltige Aussage für die damaligen Zuhörer gewesen sein, was Johannes hier auf den Punkt bringt. Und genau diese Aufgabe, die er ja hier mit diesem Bild beschreibt, den Herren die Sandalen auszuziehen, anzuziehen, auch die Sandale eventuell wegzustellen, aufzuräumen, das war gewöhnlich die Aufgabe des niedrigsten Dieners oder Sklaven in einem Haus. Sowas war keine angesehene, keine hochstehende Aufgabe. Und dennoch sagt Johannes der Täufer, dass es eine große Ehre für ihn sei, auch nur der geringste Diener für den Herrn Jesus zu sein. Ich glaube, sich selber so gering zu achten, braucht eine unheimliche Reife im Wesen, eine Reife in der Gesinnung. Und daher habe ich das Thema heute Morgen auch so genannt von Johannes, die demütige Gesinnung eines Jesus-Nachfolgers lernen. Von ihm zu lernen. Die spannende Frage ist nämlich, was hat Johannes so demütig gemacht? Worin liegt die Tatsache begründet, dass er es auch über seinen ganzen Dienstzeitraum schaffte, stets in der richtigen Stellung zu diesem nach ihm kommenden Messias zu bleiben. Und indem wir ein bisschen ein paar Streiflichter in sein Leben werfen, seinen Dienst anschauen, werden wir einige Antworten darauf finden, die wir dann auch in unser Leben mit hineinnehmen können. Mein erster Punkt lautet, demütig trotz großem Auftrag. Demütig trotz großem Auftrag. Welche besondere Rolle dem Johannes zukommt, das wird unter anderem deutlich in der Feststellung, die Jesus selber mal über Johannes gemacht hat, nämlich in Matthäus 11, Vers 11.
Dort lesen wir die Worte: Unter allen, die bisher von einer Frau geboren wurden, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. In diesem Zusammenhang stellt ihn Jesus also über alle Propheten des Alten Testamentes, damit auch über Elia, über Mose, über Abraham, all diese Vorbilder, die die Juden ja sehr hoch gehalten hatten. Johannes aber war noch größer, mehr als alle Propheten des Alten Testaments zusammengenommen. Und auf ihn zielten ja auch viele Prophetien und Vorhersagen ab. Zwei davon haben wir vorher in der Textlesung ja schon gehört. Jesaja, Maleachi, wie sie auf ihn hingewiesen haben. Er war es nun, der versprochene Elia aus Maleachi 3, der kommen sollte. Also natürlich nicht der wiederauferstandene Elia, aber der Mann, der in der Kraft und Vollmacht des Elia von damals kommen sollte. Er hatte das ganz besondere Vorrecht, den Messias nicht nur in irgendwie ferner Zukunft anzukündigen, es wird mal einer kommen. Nein, er hatte das Vorrecht, ihn selber sehen zu dürfen, ihn betasten zu dürfen. Ja, er durfte sogar den Sohn Gottes eigenhändig taufen. Von allen Propheten sah nur Johannes den Messias aus nächster Nähe. Er durfte Teil des anbrechenden Reiches Gottes werden. Johannes war der Freund des großen Bräutigams und er durfte ihn selber seiner auserwählten Braut vorstellen. Ja, kurz gesagt, Johannes war aufgrund seiner Nähe und Beziehung zu Jesus der Größte, der jemals von einer Frau geboren wurde. So haben wir es gelesen. Und in dieser besonderen Funktion als Vorläufer auf Jesus trat er auf, als einer, der mutig zum Reich Gottes einlud und vor nichts und niemand zurückschreckte. Egal, ob die Pharisäer, die Zöllner oder ob Soldaten an ihn herantraten, für alle hatte er ein passendes Wort. Ein Wort, das genau in ihre Situation hineinsprach und die Menschen einlud, zum Retter umzukehren, Buße zu tun. Und dennoch, obwohl er vom Scheitel bis zur Sohle so eine große Persönlichkeit war, indem er als Held für die Sache seines Herrn in die Geschichte einging, in dem Moment, als er in die Gegenwart Jesu trat, als Jesus zu ihm kommt, da setzt er sich nieder wie ein kleines Kind, das in der Schulbank vor seinem Lehrer Platz nimmt. Hier zu Jesu Füßen sagt er den bedeutenden Satz: Ich bin nicht würdig. Diesem großen Meister seine Sandalen an- oder auszuziehen. Johannes hatte eine äußerst gute Selbstwahrnehmung. Er wusste, wer er selber vor Gott war. Und er gab sich damit zufrieden, als kleiner Knecht nur ein Sprachrohr für Gott zu sein. Mehr brauchte er gar nicht. Weder auf seine besondere Stellung in der Heilsgeschichte noch auf seinen großen Auftrag, Wegbereiter für den Messias zu sein, bildete sich irgendwas ein. Und ich glaube, in diesem Punkt sind wir auch herausgefordert. In einer Gesellschaft, in der Ämter, Positionen, Stellungen sehr wichtig, sehr hoch angesehen werden, dass wir als Gläubige niemals einen Unterschied unter Geschwistern machen wegen Stellungen, wegen Ämtern, wegen Aufgaben, weil der andere vielleicht ein bisschen höher gestellt ist, ein bisschen mehr zu sagen hat, ein bisschen mehr Verantwortung hat. Vielleicht stehen auch wir hier in der Gefahr, den Bruder XY höher anzusehen, ihm vielleicht mehr Beachtung zu schenken, nur vielleicht, weil er beruflich ein bisschen mehr Erfolg hat, besser ankam in der Gesellschaft, vielleicht mit Titeln aufwerten kann, mit Pokalen, ganzen Schrank zu Hause hat. Nehmt einander an. wie Christus euch angenommen hat. Das ist unser Maßstab. So wie Jesus uns. Nicht wie die Welt um uns herum uns einschätzt und den Bruder oder die Schwester, sondern dass Christus uns erlöst hat. Das ist das verbindende Element. Dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Das hält uns zusammen. Und genau das ermutigt uns auch zur Demut. Denn keiner hat die Erlösung durch Jesus verdient. Egal wie erfolgreich wir im Beruf sind, egal wie angesehen wir bei unseren Mitmenschen sind, wir alle sind Geschenkte der Gnade Gottes. Wenn wir dieses Geschenk der Wiedergeburt Jesu angenommen haben im Glauben. Und was wäre das für ein Segen für unser Miteinander, wenn uns dieser Blick nicht mehr verloren ginge? Vor Gott sind wir alle gleich. Die gleichen Sünder, die die gleiche Erlösung brauchten. Die gleiche Rettung. Wir dürfen darum beten, dass Gott uns Gnade gibt, diesen Blick beizubehalten. Johannes der Täufer möchte uns aber noch weiter herausfordern, denn er war nicht nur demütig aufgrund oder trotz seines großen Auftrags, sondern er war auch demütig trotz seiner großen Begabung und Beliebtheit. Johannes war ganz sicher ein besonderer Prophet, ja sogar mehr als ein Prophet. Wenn er als Prediger in der Wüste loslegte, dann zog das Feuer seiner Verkündigung und seiner Wortgewalt die Menschen aus Jerusalem und aus den ganzen umliegenden Städten an. So lesen wir, aus ganz Judäa, aus den verschiedenen Ortschaften sind sie gekommen, hinunter zum Jordan. Und wenn dort am Ufer sein Wort erklang, das war eine riesige Menge, die ihm da zugehört hatte, die sich um einen Mann geschart haben, der eigentlich nur in Kamelhaar unterwegs war und dem seine Speise aus Heuschrecken und Honig bestand. Tausende kamen hier zusammen, um seiner Verkündigung zu lauschen. Einem Mann, der nicht zu den Füßen der jüdischen Lehrer groß geworden war, der keine theologische Karriere bei den Rabbinern gemacht hatte. Vermutlich hatte er auch kein Rhetorikseminar abgeschlossen an der jüdischen Akademie irgendwo in Jerusalem. Und trotzdem war Johannes ein Mann, der unerschrocken, wirkungsvoll und voll Vollmacht von oben reden konnte, die Menge ja nicht nur begeistern konnte, sondern ihnen ins Herz gesprochen hatte, wenn er damit loslegte vom Evangelium des Reiches Gottes, das er ja jedem verständlich erklären konnte. Wenn es nur heute auch noch mehr Evangelisten gäbe, die genau in seiner Art und Weise Menschen wachrütteln könnte, zur Umkehr bewegen könnten, wie er es tat. Ja, mit solch einer Redebegabung wie Johannes, da könnte man eigentlich leicht stolz werden. Sich etwas darauf einbilden, dass die Leute einem nachlaufen, dass sie einen an den Lippen hängen. Doch bei Johannes lesen wir nichts dergleichen. Seine Verkündigung hatte nur die Ehre Gottes im Fokus, nicht den eigenen Ruhm. Und dazu kommt, dass Johannes nicht nur ein großartiger Lehrer war, der die Volksmenge anziehen konnte, sondern durch seine Verkündigung wurden die Menschen so bewegt, so tief im Herzen getroffen, dass sie sich taufen ließen, dass Umkehr stattfand. Da war geistliche Aufbruchsstimmung im Volk, hier bewegte sich wirklich was am Jordan. Jeder konnte diese Auswirkungen des Johannes sehen und spüren. Und wie leicht wäre es deshalb gewesen, diese motivierte Menschenmasse, die ihm ja quasi fast zujubelte, hinter sich zu scharen, jetzt seine eigene religiöse Gruppierung durchzustarten mit Johannes an der Spitze. Mit ihm als dem Führer. Denn das Volk war offensichtlich bereit, ihm zu folgen. Es tat, was er sagte. Zweifellos gab es einige, die später nicht mit Jesus gegangen wären, wenn Johannes ihnen nicht explizit diese Weisung gegeben hätte. Nämlich als Jesus kam, sagte er, siehe, das ist Gottes Lamm. Nicht ich. Er ist der Meister. Ihm müsst ihr folgen, nicht mir. Immer wieder betonte er das. Das Erstaunliche ist ja, wir lesen sogar einige Jahre nach dem Tod von Johannes dem Täufer immer noch, dass es Jünger gab von ihm, von Johannes. In Apostelgeschichte 19 begegnen uns immer noch Leute, die dann Paulus quasi richtig informieren musste, was, welche Zeit geschlagen hatte. Also ich glaube, Johannes hatte die Möglichkeit, eine große Menge um sich zu scharen, damit sie ihm nachfolgen, damit sie seinen Namen hätten groß machen können, aber diese Möglichkeit hat er abgelehnt, hat er nicht genutzt. Sein erhabener Blick auf seinen Meister ließ es nicht zu, dass er in irgendeiner Weise den Wunsch hegte, sich selber zum Führer zu machen. Stattdessen war seine Einstellung: Ich bin nicht würdig, auch nur der geringste Sklave im Hause des Meisters zu sein. Und ich glaube, hier liegt auch das Geheimnis seiner demütigen Gesinnung. Johannes liebte seinen Meister über alles. Er hielt ihn in höchsten Ehren. Er verehrte ihn aus tiefstem Herzen. Der große Erweckungsprediger Charles Spurgeon sagte in diesem Zusammenhang in einer seiner Predigten Folgendes: Weil wir oft so wenig von Christus halten, ginge der Herr ein großes Risiko ein, wenn er uns Stellungen und Ämter anvertrauen würde, die über die allerniedrigste Ebene hinausgehen. Meiner Meinung nach könnten viele von uns 10-mal so nützlich sein, gäbe es nicht das Risiko für Gott, wenn er uns in eine solche Stellung erheben würde. So mancher Mensch hat in den hinteren Reihen kämpfen müssen und seinem Meister nur wenig dienen, beziehungsweise nur wenig Durchbrüche in diesem Dienst erleben können, weil er Christus nicht entsprechend geehrt und ihn nicht genug geliebt hat. Folglich konnte sich das Ich einschleichen, es dem Betreffenden zu Fall gebracht, die Gemeinde betrübt und seinen Herrn verunehrt hat. Oh, es kommt der Aufruf am Ende, oh, dass wir doch Christus in höchsten Ehren halten und wenig von uns selber halten würden. Oh, dass wir doch sehen würden, wie Jesus alles in allem erfüllt und wir selbst absolute Nichtse vor ihm sind. Es sind starke Worte eines begnadeten Gottesmannes. Er kannte sein eigenes sündiges Herz sehr gut. Und er wusste auch, wie leicht der Stolz, der Hochmut einen zu Fall bringen kann. Die beste Übung, so sagt Spurgeon an dieser Stelle weiter, ist deshalb die unbedingte Bereitschaft unsererseits zu jedem Dienst im Hause Gottes. Keine Aufgabe in Gottes Reich dürfen wir geringschätzig behandeln. Die Riemen von Jesus Sandalen zu lösen, mag tatsächlich als etwas Unbedeutendes gelten. Vielleicht hat es sogar den Anschein, als sei es für einen hochgestellten, einflussreichen Mann unpassend, gar nicht würdig für ihn, sich zu solch einer Arbeit herunterzulassen. Weil jeder andere doch auch diesen Dienst erledigen könnte. Warum also ich? Haben wir uns diese Frage vielleicht auch schon mal gestellt? Warum gerade ich? Wieso muss ich jetzt aufräumen? Als Letzter, alle sind schon gegangen. Wieso muss ich noch das Klo putzen, die Treppe fegen, egal ob zu Hause oder in der Gemeinde oder wo auch immer ich bin? Das könnte doch auch jemand anders machen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns an dieser Stelle neu bewusst machen, dass es viele kleine, für Christus vollbrachte Aufgaben und Werke gibt, in denen oft mehr die Gesinnung unseres Herrn zum Ausdruck kommt, als in den menschlich gesehen viel größeren, höheren Aufgaben und Werken. Da zeigt sich oft viel mehr, was wirklich in unserem Herzen steckt. Um es nochmal mit den Worten Spurgeons zu unterstreichen: Wer eine arme, kranke Frau besucht, ein kleines Kind unterweist, ein Gebet für Feinde emporschickt oder einem verzagenden Gläubigen eine Verheißung zuflüstert, der lässt möglicherweise mehr gotteskindliche Liebe erkennen als derjenige, der einen Armenhauskomplex bauen lässt oder eine riesige kirchliche Stiftung unterstützt. Oft geben nicht wiedergeborene Menschen Geld für die Sache Christi, indem sie viel für wohltätige Zwecke oder Missionen spenden, aber sie weinen nicht im Verborgenen über die Sünden anderer Menschen oder sprechen einem bedrängten Heiligen kein Trostwort zu. Dabei sind die kleinen Taten für Christus nicht weniger notwendig als die vielen großen Angelegenheiten des Lebens, mit denen wir oft doch nur uns selber darstellen wollen. Wenn wir auf unser großes Vorbild, den Herrn Jesus, schauen, dem wir als Gläubige ja alle nachfolgen wollen, dann sollte unsere Haltung eher dem Folgenden entsprechen. Ja, ich will gerne für Christus inmitten der Volksmenge Brot des Lebens verteilen, Menschen für Christus gewinnen. Ja, ich möchte gerne mein Boot am Ufer für Christus bereithalten, damit er von dort aus predigen kann. Mein Besitz, mein Reichtum stelle ich ihm zur Verfügung. Ja, ich möchte gehen und den Esel bereithalten, worauf Jesus triumphierend einziehen kann. Zu seiner Ehre will ich alles machen. Keine noch so kleine Aufgabe sollte mir zu niedrig erscheinen. Kein Dienst zu schmutzig, zu unehrenhaft, solange nur Christus dadurch geehrt wird. Ich brauche mir doch gar keine Sorgen, um mein Ansehen zu machen, wenn ich mich zu niedrigen Diensten herablasse. Die Hauptsache ist, dass durch Jesus, durch mein Tun verherrlicht wird. Dass er sichtbar wird in dem, wie ich lebe und handle. Denn dann bekomme ich seine Freude um ein Vielfaches wieder von ihm zurück. Dann erfüllt er mich doch wieder mit seinem Frieden, mit seiner Liebe. Ja, mit all dem, was meine oft so müde, ausgelaugte Seele gerade nötig hat. Er will es mir schenken. Dass es gerade die kleinen Dinge sind, die meine Treue zu Jesus unter Beweis stellen, zeigen uns auch die Worte aus Lukas 16, Vers 10, wo Jesus nochmal auf den Punkt kommt und sagt, Lukas 16, Vers 10, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen Dingen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Vom Kontext her geht es um den Umgang mit Geld, mit Besitz und all den anvertrauten materiellen Dingen, die uns zur Verfügung stehen. Und Jesus sagt, wenn wir dort treu sind, dann macht uns das auch fähig, mit größeren, anderen Aufgaben bereit zu sein, diese zu übernehmen. Dann kann man uns mehr zutrauen, wenn wir mit dem Mammon uns richtig verhalten. Ihr erinnert euch an das Zitat vorhin von Spurgeon, seine Worte, wo er sagte, weil wir oft so wenig von Christus halten, ginge der Herr ein großes Risiko ein, wenn er uns Stellungen und Ämter anvertrauen würde, die über die allerniedrigste Ebene hinausgehen. Und die Frage ist, was kann Gott uns zutrauen? Was kann er dir und mir zutrauen? Worin findet er uns zuverlässig und treu? Ja, sind wir treu in den vielen kleinen Dingen, in die Gott uns Tag für Tag hineinstellt? Und die sehen bei jedem von uns anders aus. Ich selber musste hier auch in der Vorbereitung wieder Buße tun, Gott mein Versagen bekennen. Denn gerade in den kleinen Dingen bin ich oft auch lustlos. Das können doch die anderen machen. Das habe ich doch schon genug gemacht. Vielleicht mal eher oberflächlich. Schnell, schnell. Oder lass es lieber doch die anderen machen. Wie gut, dass uns Gottes Wort immer wieder zurückholt. Joachim hatte viel Wert auf das Wort Gottes gelegt heute Morgen. Das ist sehr gut gewesen. Das Wort Gottes, es hat Kraft. Es erinnert uns immer wieder an die wichtigen Dinge, die wir vielleicht schon tausendmal gehört haben, aber doch wieder vergessen haben. Es zeigt uns auf, was im Leben wirklich zählt, worauf es ankommt, was für Jesus in seinen Augen wesentlich ist. Nun dazu möchte uns auch das Vorbild von Johannes dem Täufer helfen. Denn seine Liebe, seine Leidenschaft für Jesus hatte ihm geholfen, trotz seines großen Auftrages, trotz seiner großen Begabung, trotz seiner Beliebtheit beim Volk nicht übermütig zu werden, nicht seine eigene Ehre zu suchen, sondern in einer vorbildlichen, demütigen Gesinnung zu leben und auch zu bleiben. Eine Gesinnung, die stets wusste, wie unbedeutend er selber und wie groß sein Meister ist. Für diesen Herrn war er gerne unterwegs. Ihn hat er gerne verkündigt, vorgestellt. Und dennoch sah er sich immer nur als kleines Werkzeug in der großen Hand von Jesus. Möge Gott uns auch in der neuen Woche helfen, und dafür können wir beten, dass wir uns nicht zu schade sind, sämtliche kleinen Aufgaben, die Gott uns vor die Füße legt, gerne und zu seiner Ehre anzupacken. Amen. Lasst uns jeder noch in der Stille über das Gehörte nachdenken, vielleicht Gott Antwort geben, und ich schließe dann mit einem lauten Gebet ab. Herr Jesus, vielen Dank für dieses Vorbild von Johannes dem Täufer. Danke für seine demütige Gesinnung, die er wirklich gelebt hatte, seinem Dienst, seinem Ankündigen, dass du kommst und dass ja, der Messias, der viel größere ist, dass es um dich geht, nicht um ihn. Und lass auch uns ja, von ihm lernen. Lass das über unserem Leben stehen, dass wir das wirklich kapieren und verinnerlichen, dass du wachsen musst und dass wir abnehmen müssen. Lass uns diese Lektion mitnehmen, Herr Jesus. Und lass uns auch gerne bereit sein, in unserem Alltag all die vielen großen und vor allem auch die kleinen Aufgaben aus deiner Hand anzunehmen, sie anzupacken und zu deiner Ehre umzusetzen. Dass wir dir Freude machen, dass wir ja, für dich Menschen sind, die hinweisen auf deine Liebe, auf deine Gnade, auf deine Barmherzigkeit. Danke, dass du uns dazu ausrüstest, Kraft gibst und immer wieder hilfst, in deiner Nähe zu leben und zu bleiben. Amen.